Mumonkan Nummer 27. Nonsense, kein Geist, kein Buddha, kein Ding. Ein Mönch fragte Nansen, gibt es irgendein Dharma, das dem Volk nicht gelehrt worden ist? Nansen antwortete, ja, das gibt es. Was ist die Wahrheit, die noch nicht gelehrt worden ist? Fragte der Mönch. Nansen sagte, es ist kein Geist, es ist kein Buddha, es ist kein Ding. Bei dieser Frage offenbarte Nansen seinen ganzen Schatz und war nicht im Mindesten verwirrt. Mumons Gedicht. Zu viel Reden raubt dir die Kraft, Stille ist wahrhaft unvergleichlich. Lass den Berg zum Meer werden, ich werde nichts dazu bemerken. Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Dharma, das dem Volk nicht gelehrt worden ist. Also Dharma ist buddhistische Lehre. Und diese Frage kommt sehr häufig im Zen. Gibt es irgendetwas Geheimes, was nicht gelehrt wurde? Der Buddha wurde einmal gefragt, ob er eine Lehrerfaust hat. So sieht eine Lehrerfaust aus. In der Lehrerfaust ist das Wissen, was er nicht zeigt. Und der Buddha sagte, er hätte das nicht. Alles, was er lehren konnte, hat er gelehrt. Und dieser Dharma, 108.000 Schriften oder so, Sutren, nach und nach entstanden, ist natürlich auch bekannt. Niedergeschrieben gibt es in Pali-Schriften, gibt es in Sanskrit-Schriften, auf Chinesisch, auf Japanisch, mittlerweile auf Englisch, Deutsch und so weiter. Niedergeschrieben. Perfekt analysiert, geordnet, kategorisiert, mittlerweile wahrscheinlich so gut erforscht wie die Bibel, vielleicht nicht ganz, weil umfangreicher und aus verschiedenen Quellen, aber das sehr gut dokumentiert und sehr gut bekannt. Der Dharma, der gelehrt oder der überliefert wurde, ist ursprünglich nicht aufgeschrieben gewesen, weil zur Zeit, als der Buddha lebte, Schrift noch nicht verbreitet war. Gab es zwar schon, aber war nicht üblich. Das heißt, die Übermittlung des Dharma geschah dadurch, oder die Weitergabe des Dharma geschah dadurch, dass man sich Ananda geschnappt hat, der ein, früher hätte man gesagt, fotografisches, heute sagt man eidetisches Gedächtnis gehabt haben soll, und sich wirklich jedes Wort aus der Zeit, die er mit dem Buddha verbracht haben soll, als sein Aufwärter und Diener, sich wirklich jedes Wort gemerkt haben soll. Und nach dem Tod des Buddha stellte man sich natürlich die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Der Lehrer ist weg, die Lehre ist noch da. Der Buddha hat gesagt, zwei Dinge sind am wichtigsten. Das eine ist, dass du nicht abhängig bist von anderen, nicht von irgendwelchen Gurus. Und das andere ist, dass du deine Zuflucht zur Lehre nimmst. Sei dir selbst eine Zuflucht, war das Erste, was er sagte, kurz vor seinem Tod. Das andere war, der Dharma, die Lehre, soll deine Zuflucht sein. Also stellt sich die Frage, was ist denn der Dharma des Buddha? Sofort nachdem der Lehrer weg war und man ihn nicht mehr fragen konnte, hat man also versucht herauszufinden, was genau dieser Dharma ist. Ananda hatte den Buddha das schon zu Lebzeiten gefragt und der Buddha hat gesagt, es gibt da verschiedene Dinge. Es gibt zum Beispiel die Ordensregeln, die Silas, und die sind nicht alle gleich wichtig. Haltet die wichtigen ein und die nebensächlichen könnt ihr beiseite lassen oder anpassen. Der Überlieferung zufolge hat Ananda jetzt eine ziemlich naheliegende Frage nicht gestellt. Was sind denn die wichtigen und was sind die nebensächlichen? Das ist die Basis für die erste Spaltung oder Diversifizierung der buddhistischen Schulen. Theravada versucht im Wesentlichen zu sagen, weil wir jetzt eben nicht wissen, welche von diesen Vorschriften wichtig ist oder nicht, halten wir einfach alle. Ungefähr 500 Stück. Mehr für Frauen und etwas andere Regeln für Frauen. Aber da wir es halt nicht wissen, müssen wir uns an alle halten. Das Mahayana ist einen etwas anderen Weg gegangen und hat gesagt, wir entscheiden schon, was die wichtigen Regeln sind und was nicht. Dass die 10 Silas, auf die wir uns beziehen, das sind nicht die gleichen, wie die, die im Theravada benutzt werden, zum Beispiel, sind eine Abstraktion und Zusammenfassung dessen, was die Mahayana-Schule sich als wichtige Vorschriften vorstellte oder als solche interpretiert hat. Nach dem Tod des Buddha haben sich dann also alle Mönche getroffen. Ananda hat vorrezitiert, was der Buddha gesagt hat und alle anderen haben das auswendig gelernt. Und damit das mit dem Auswendiglernen funktioniert, das ist natürlich schwierig, einen Text sofort auswendig zu lernen, hat man Hilfsmittel benutzt. Wenn man die klassischen Sutras liest, also die Pali-Sutras, die ganz alten, dann sind die auch genauso aufgebaut, dass sie aus ständigen Wiederholungen bestehen. Und wenn man sie im Original liest, ein paar Mal, dann hat man das auch drin. Das ist so ähnlich wie, was wir bei diesem Session nicht machen, aber normalerweise rezitieren wir auf jedem Session in irgendetwas, keine Ahnung, Anya Shingyo, an einem Wochenend-Session, 6-mal oder so. Und irgendwann ist das drin. Genauso haben die Mönche diese Sutras rezitiert, die eben dafür gebaut waren, dass sie viele Wiederholungen enthielten und deswegen leicht zu memorieren waren. Das geschah unmittelbar nach dem Tod des Buddha. Ananda hat dann auch noch einen Rüffel gekriegt, weil er diese Frage nicht gestellt hat, was die wichtigen und die unwichtigen Regeln sind. Und durfte zuerst auch nicht dabei sein bei dieser Versammlung, weil er als einziger nicht erleuchtet war. Es gab 499 Arhats und Ananda, der sich zwar alles merken konnte, aber nicht erleuchtet war und deswegen nicht zugelassen war, weil er kein Arhat war. Und das hat ihn offensichtlich so verzweifelt, dass er sich so in seine Übung hineingekniet hat, dass er dann, oh Wunder, kurz bevor das anfing, seine große Erfahrung hatte und auch ein Arhat wurde. Das ist der Dharma, der aufgeschrieben ist. Ob das jetzt wirklich das ist, was der Buddha gelehrt hat, da würde ich mal sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen. Wie gesagt, es gibt so etwas Ähnliches wie Bibelwissenschaft auch für Sutras. Und da hat man schon einiges rausgefunden an der Struktur der Sprache, wann es entstanden sein könnte. Ob das wirklich zur Zeit des Buddha passt oder ob das nachträgliche Ergänzungen sind vielleicht. Zum Beispiel gibt es in den Pali-Sutras gibt es viele Sachen, die wir heute vielleicht nicht unbedingt frauenfeindlich, aber vielleicht ein bisschen frauenängstlich, misophob nennen würden, weil in der Darstellung da die Frau eigentlich aus der Sicht der Mönche immer als Verführerin auftritt, möglich Verführerin, und alles, was der Buddha rät, angeblich, ist, sich von denen so fern zu halten, wie nur irgendwie möglich. Also nicht hingucken, nicht hingehen, nicht anfassen, und weiter geht's natürlich nicht. Und es sieht sehr danach aus, als wenn diese Passagen später entstanden sind. Wenn man die ursprünglichsten Sutras nimmt, zum Beispiel die Achtsamkeitssutren, die wahrscheinlich von der Sprache her sehr ursprünglich sind und denen auch einige spätere Konzepte noch fehlen, dann findet man das dann nicht. Im Sutra über die Achtsamkeit steht drin, wer diese Übung macht für 7 Jahre, der erlangt entweder einmal Wiederkehr, der erlangt entweder Nicht-Wiederkehr oder völlige Befreiung. Nicht-Wiederkehr ist, es gibt 4 Stufen von Heiligkeit im Buddhismus, was man erreichen kann. Und will ich gar nicht weiter drauf eingehen, außer dass Nicht-Wiederkehr das Zweitbeste ist. Das heißt, das zu erreichen, Nicht-Wiederkehr, ist etwas, wovon der normale Zen-Mensch träumt. Nicht-Wiederkehr bedeutet, nie wieder in einem Körper geboren zu werden. Und wenn man diese komische Theorie mal weglässt, kann man Nicht-Wiederkehr auch einfach bedeuten, einfach so interpretieren. Nicht-Wiederkehr bedeutet, meine Anhaftung an mein Ego ist verschwunden und kommt nie wieder. Wenn wir Zen üben, haben wir immer mal Momente oder bemerken wir Momente, wo das vielleicht so ist, wo mein Ego gerade mal keine Rolle spielt. Ganz kurz. Aber Nicht-Wiederkehr erleben wir eigentlich nicht. Wir erleben Dauerwiederkehr. Passiert ständig. Der Buddha sagte, diese Früchte, Nicht-Wiederkehr oder völlige Befreiung, bekommt jeder, der die Grundlagen der Achtsamkeit 7 Jahre lang praktiziert. Dann hat er irgendwie festgestellt, dass es vielleicht etwas abschreckend ist, was viele Leute sagen, das schaffe ich nicht mehr in diesem Leben. Also ist er runtergegangen auf 7 Monate. Immer noch viel, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, kann das vielleicht nicht mehr schaffen. Also ist er nochmal runtergegangen auf 7 Tage. Wer 7 Tage die Grundlagen der Achtsamkeit übt, in korrekter Weise, erlangt eine dieser beiden Früchte. Das heißt, das Höchste, was es in der damaligen buddhistischen Vorstellung zu erreichen gibt. Und da steht nichts davon, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, es steht auch nichts davon, ob es Laien oder Mönche sind, sondern wahrscheinlich sind diese ganzen Passagen, die ein bisschen, wie gesagt, misophob sind, genauso wie diese starke Betonung des mönchischen Weges, nachträglich erst ausgeprägt worden. Es gibt auch sehr überzeugend in den Pali-Schriften Erleuchtungserlebnisse von Frauen. Kisa Gotami, eine junge Frau hat ihr Kind verloren. Recht früh. Wahrscheinlich ihr erstes Kind, Säugling oder so, gerade gestorben und die ist völlig durchgedreht. Das einzige Kind und sie irrt durch die ganze Welt, rennt überall rum und bittet jemand, das Kind wieder lebendig zu machen. Heute kommt uns das total abgedreht vor. Man muss sich vorstellen, vor 2500 Jahren in Indien, wo man an Magie glaubte, an Götter glaubte, an Wunder glaubte, ist das Bild nicht ganz so abgedreht wie heute. Also, sie sucht irgendjemand, der ihr Kind heilen kann und niemand kann ihr helfen. Und sie sucht die ganze Zeit nach irgendwelchen Wundertätern, Heiligen, Sadhus, Gurus, die vielleicht die Kraft, die Macht dazu haben. Der Buddha ist damals auch schon ein Star, also geht sie auch zum Buddha und bittet ihn, das Kind wieder gesund zu machen. Der Buddha verspricht es zu tun, wenn sie ihm Senfkörner gibt aus einem Haus, wo noch niemand gestorben ist. Und diese junge Frau, diese junge Mutter, Kisa Gotami, geht los. Voller Hoffnung und rennt in jedes Haus und bittet um Senf, Senfkörner. Und erzählt ihre Geschichte, mein Kind ist gestorben, ich brauche Senfkörner. Und überall, wo sie es erzählt, passiert das Gleiche. Jeder ist bereit, ihr mit Senf auszuhelfen, gerne. Aber in jedem Haus ist schon jemand gestorben. Und sie rennt immer weiter zum nächsten Haus. Vielleicht da, vielleicht da. Überall. Überall das Gleiche. Überall ist jemand gestorben. Das Versprechen des Buddha, was er ihr gegeben hat, ist das, was man ein Upaya nennt, ein geschicktes Mittel. Ein geschicktes Mittel, um dieser jungen Frau einen Weg zu geben, aus ihrer Verzweiflung herauszukommen, über den Umweg der Erkenntnis. Die Erkenntnis, die sie gewinnt, ist, dass Sterben, der Tod, ist nichts Individuelles. Das ist nicht etwas, was mir passiert ist oder meinem Kind. Das ist etwas, was überall passiert. Alle müssen sterben. Wirklich alle. Jeder. In jedem Haus. Es gibt kein Haus, wo niemand gestorben ist. Das ermöglicht ihr nach und nach, sicherlich nicht mit einem plötzlichen Blitz, sondern nach und nach, wo sie das immer mehr erlebt, von ihrer individuellen Sicht ihres Leidens loszukommen. Von ihrer Sicht, nur ich habe ein Problem, allen anderen geht's gut, nur mein Kind ist tot. Und sie versteht, dass es ein grundlegendes Problem aller ist, dass es zum Leben gehört. Und sie kommt danach noch zum Buddha auf einen Vortrag, da eine kleine Unterweisung hält und sie ist erleuchtet. Das ist deswegen schon eine überzeugende Geschichte, weil sie nicht zum Pali-Kanon später passt. Eigentlich hätte man sie da nicht reingenommen, weil das eigentlich nicht angeht, dass eine Frau, eine junge Frau, spontan mal eben Erleuchtung kriegt. Und deswegen ist sie sehr glaubwürdig. Es bezieht sich wahrscheinlich auf eine tatsächliche Geschichte. Ob das jetzt ganz genauso war mit den Senfkörnern, bisschen Legende ist sicherlich dabei, aber Es ist sehr offensichtlich, dass es zu Lebzeiten des Buddha vorgekommen ist, dass Frauen ihm begegnet sind und genauso erleuchtet wurden wie Männer. Und zwar ohne jahrelang ein monastisches Leben zu führen, in ein Kloster zu gehen oder sonst was. Das heißt, der Dharma, der überliefert wurde, der Dharma, dem wir heute begegnen, ob das der Dharma wirklich des Buddha ist, das wissen wir gar nicht. Ganz viele Konstruktionen sind wahrscheinlich erst nach dem Buddha entstanden. Der edle achtfache Pfad wahrscheinlich nicht. Bei der zwölffachen Kette des bedingten Entstehens weiß man es eigentlich schon nicht. Diese ganzen Geschichten mit Wiedergeburten, Tulkus zum Beispiel im tibetischen Buddhismus, ob die jetzt wirklich von Shakyamuni Buddha kommen, wir wissen es nicht. Wir haben eigentlich nur diesen äußeren Dharma, der irgendwie aufgeschrieben ist und weitergegeben wird. Aber dieser äußere Dharma enttäuscht uns eigentlich. Das ist meistens ganz schön zu lesen, irgendwie auch ein bisschen logisch. Man weiß eigentlich, warum man übt. Wenn man zum Beispiel sich an das System des Pali-Kanons hält, dann hat man eigentlich einen sehr klaren Weg. Vollkommen klar beschrieben, wie das funktioniert. Was man üben muss, auf welche Art und Weise man das üben muss und wie sich nach und nach bestimmte Erleuchtungsglieder herauskristallisieren, bis man nach und nach zur vollständigen Erleuchtung kommt. Das wird im Pali-Kanon übrigens auch explizit so gesagt. Es gibt nicht so etwas wie plötzliche Erleuchtung, steht da, sondern der Weg zur Befreiung, auch das Wort Erleuchtung taucht im Pali-Kanon nicht auf, der Weg zur Befreiung ist wie das Ufer des Ozeans. Und man ging damals davon aus, Steilküsten kannte man nicht, dass das ein ganz sanft ansteigender Grund ist. Und genauso sagt der Pali-Kanon, ist es mit der Befreiung. Es ist nichts, was du mit einem Schwupps kriegst, sondern nach und nach. Da gibt es vielleicht mal kleine Höcker, aber es gibt keine großen Sprünge. Das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was im Zen oft behauptet wird. Zen ist die Schule der plötzlichen Erleuchtung. Beziehungsweise das, was von Zen übrig geblieben ist. Es gab die nördliche und die südliche Schule. Die südliche Schule war hip mit dieser plötzlichen Erleuchtung, hat deswegen überlebt. Die nördliche war sehr systematisch, auch nach dem ursprünglichen Buddhismus orientiert, hat es halt nicht geschafft. In Wirklichkeit gibt es diese Lehrmethoden beider Schulen immer noch. Wenn man sich Soto Zen anguckt, wie es praktiziert wird, wenn man sich anguckt, wie wir hier eigentlich Zen üben, dann sind wir eigentlich mehr bei einer Methode der allmählichen Erleuchtung. Kein großer Sprung, kein großer Druck. Jeder muss dafür sorgen, dass er den Druck für sich selbst aufbaut und nach immer tiefer diese Übung in sein Leben integriert. Also, hier ist die Frage nach dem Dharma, das dem Volk nicht gelehrt wurde. Mainstream Zen kennen wir alle und Zen wird immer mainstreamiger. Achtsamkeit in den 70ern, noch ein Geheimtipp für Buddhisten, steht heute in jeder Brigitte. Ist mit allen Sachen so, dass es mit Yoga auch passiert. Yoga war auch einmal eine spirituelle Disziplin. Und irgendwann war es so eine Art Gymnastik gegen Hautalterung. Das ist eigentlich nicht, worum es bei Yoga geht. Und natürlich gibt es bei Achtsamkeit, Achtsamkeit wird zum Beispiel dann immer aus dem Kontext gerissen. Achtsamkeit im Buddhismus hat einen ganz bestimmten Sinn. Achtsamkeit ist nicht einfach nur Wachsein, sondern Wachsein um. Im Buddhismus geht es darum, Achtsamkeit zu benutzen, um die Natur der Existenz zu verstehen und die Leerheit aller Daseinsfaktoren. Dass alle Dinge leer sind, dass alle Dinge leidhaft sind, dass alle Dinge vergänglich sind. Das ist nicht besonders wellness-kompatibel, wenn man anguckt, wie der eigene Körper vergänglich ist. Das ist aber genau das, was der Buddha empfohlen hat. Vergänglichkeitsbetrachtung. Guck dir an, wie du zerfällst. Stell dir vor, wie du zerfällst. Das ist der Teil, der es nicht in die Brigitte schafft. Wenn man den Mainstream wegnimmt, die schönen Sachen, die einfachen Sachen, die logischen Sachen, dann bleibt tatsächlich etwas übrig. Alles das, was irgendwie aufgeschrieben werden kann, alles das, was ich in irgendeiner Form weitergeben kann, auch alles, was ich hier erzähle, das ist der nutzlose Teil. Ihr könnt es vielleicht als Anregung benutzen, aber wenn ihr glaubt, ihr könntet es irgendwie mitnehmen, dann passiert genau das Gleiche wie mit der Achtsamkeit. Das landet auch irgendwann in der Brigitte. Der Dharma, das Dharma, das dem Volk nicht gelehrt wurde, ist das, was nicht gelehrt werden kann. Deswegen wird es nicht gelehrt. Wenn es so etwas gäbe, Buddhismus aufgeschrieben, gibt es natürlich. Es gibt ja tausende von diesen Büchern. Buddhismus für Dummies, der kleine Taschenbuddhist und. Ich wäre nur neidisch, weil ich selbst sowas gerne schreiben und verkaufen würde. Selbst wenn es das gäbe, würde mir das wenig nützen. Das ist ungefähr wie wenn ich ein Smartphone habe mit einem Navigationssystem und da steht drin, wie ich von hier zum Hafen komme. Aber ich benutze es nicht. Ich hatte das Navi. Hab's ja schon. Das ist die Gefahr, wenn wir einen aufgeschriebenen Dharma haben. Wir nehmen uns irgendetwas daraus, was aufgeschrieben ist. Wir haben einen Stadtplan und wir glauben, weil wir den Stadtplan haben, sind wir da. Aber es reicht nicht. Es wäre sogar besser, den Stadtplan wegzuwerfen und selbst zu gehen. Der Buddha würde aber sagen, es ist Energieverschwendung. Ich habe euch hier einen schönen Stadtplan gemacht. Benutzt ihn. Findet raus, ob er noch stimmt. Und wie das mit Stadtplänen ist, Stadtpläne altern auch. Und spirituelle Lehren altern auch. Wenn man sich die buddhistischen Unterweisungen anguckt, heutzutage ist ja zum Beispiel engagierter Buddhismus sehr populär. Das ist jetzt weder richtig noch falsch, aber es ist problematisch, sich damit auf buddhistische Wurzeln zu berufen, was sehr häufig getan wird. Kommt total oft vor, dass gesagt wird, ja, das ist Buddhismus. Buddhismus ist ökologisch handeln. Buddhismus ist für Gleichberechtigung sein. Buddhismus ist und. Buddhismus ist gegen Krieg sein. Alle diese Sachen müssen wir letztlich selbst entscheiden, aber wir können in solchen Dingen die Autorität eines uralten Stadtplans nicht heranziehen. Der Buddha hat sich um diese Dinge nicht gekümmert. Die waren nicht wichtig. Umweltzerstörung gab es zu seiner Zeit nicht. Gleichberechtigung von Frauen hat ihn insofern nicht interessiert. Gar nicht, dass er dagegen gewesen wäre, dass er gesagt hat, wenn du befreit werden willst, wirklich frei werden willst, dann kümmere dich nicht um solches Zeug. Das war nicht sein Thema. Und deswegen können wir die alten Stadtpläne auch nicht eins zu eins für uns heute übernehmen. Und das ist letztendlich der Grund, warum es damals die nicht gelehrt werden können. Weil alles, was wirklich relevant ist, von uns selbst getan werden muss, von uns selbst erlebt werden muss, von uns selbst durchgeführt werden muss. Und es gibt keine Möglichkeit, irgendeinen vorgefertigten Weg eins zu eins zu übernehmen, auch nicht den buddhistischen. Gerade hier im Zen sind wir oft so eingestellt, dass wir sagen, wir müssen unseren Geist, unseren Verstand ausschalten. Das ist alles Klugscheiße, Theologie, das ist alles weg. Hier, das ist auch sehr überzeugend in bestimmten Situationen, hier und jetzt, ganz toll. Aber für andere Sachen muss man seinen Verstand benutzen. Es ist unabhängig davon, was der Buddha gesagt hat, es ist wichtig, dass wir uns selbst Gedanken darüber machen, was richtiges Leben ist. Was ist richtiges Leben? Niemand anders kann euch das sagen. Ich schon gar nicht. Denn was richtiges Leben ist, könnt ihr selbst rausfinden. Das ist die frohe Botschaft des Buddha. Der Buddha glaubt daran, dass jeder Mensch die vollständige Erkenntnisfähigkeit hat, herauszufinden, was gut ist, was richtig ist, was heilsam ist. Und der Buddha würde uns sicherlich sagen, wenn wir ihm die Frage stellen würden, sollen wir das Gute, Richtige, Heilsame tun? Das würde er bestimmt bejahen. Aber er würde uns nicht beantworten, was heute in jeder Situation gut, richtig und heilsam sein könnte. Wenn also die Rede ist von kein Geist, kein Buddha, kein Ding, dann ist damit gemeint, hafte nicht an irgendwelchen Geistesobjekten, Lehrobjekten. Mache nicht den Fehler, den du schon in deiner materiellen Welt gemacht hast, dass du glaubst, ich hier diesen schönen Stock kriege und es ist meiner, macht mich das glücklich. Glaube erst recht nicht, dass es mit irgendeiner spirituellen Lehre so ist. Wenn du damit so umgehst, dann wird die buddhistische Lehre für dich zu einem Mühlstein, der dich ins Wasser zieht. Nur wenn du in der Lage bist, diesen Stock zu benutzen, aber nicht an ihn zu hoffen. Und genauso mit der buddhistischen Lehre umgehen kannst. Wenn du sagst, dafür ist sie gut, dafür ist sie nicht gut. Der Teil ist richtig, der Teil ist falsch. Und zwar mit deiner Autorität, besser denn sonst. Du weißt das. Wenn du das tun kannst, dann gehst du eigentlich wirklich den Weg des Buddha. Das, was er vorgesehen hat. Dass du selbst rausfindest, was richtig ist. Ja, viel Spaß beim Rausfinden, was richtig ist. Vielleicht wisst ihr es auch einfach nicht.